Herzlich willkommen zur 56. Folge vom Podcast Shanti Shanti. Mein Name ist Melanie Staldrum, mir heute vis-à-vis Anne-Mireille Giermann. Anne-Mireille ist Physiotherapeutin und seit Jahren Referentin für Körperarbeit, Nervensystem und Psychosomatik. Wir tauchen heute ein bisschen tiefer zum Thema Selbstregulation über das Nervensystem. Gefällt dir der Podcast, dann bitte abonniere ihn und lass mir doch 5 Sternchen da. Alle aktuellen Events und die nächsten Shanti Shanti Yoga Retreats findest du auf meiner Webseite shantishanti.ch. Jetzt aber viel Vergnügen beim Zuhören, viel Inspiration mit unserem Gespräch zum Nervensystem. Ja, liebe Anne-Mireille, schön bist du bei mir heute Gast im Podcast Shanti Shanti.
Hallo, liebe Melanie.
Du bist ja schon länger unterwegs mit dem Nervensystem und das ist ja zurzeit in aller Munde. Also auf jeden Fall, wenn ich so ein bisschen meine Instagram-Bubble an die denke. Wie ist es dazu gekommen, dass du nach deiner Ausbildung als Physiotherapeutin diesen Weg eingeschlagen bist?
Also eigentlich habe ich auch gemerkt, also mein Zugang zum Nervensystem entstand eigentlich über die Praxis und gar nicht so sehr über die Theorie, weil so in der Arbeit, einfach im Gesundheitswesen, also auch als Referentin schon dann eben für Entspannungstechniken, habe ich über die Jahre einfach beobachten können, dass den Menschen also häufig nicht an Wissen mangelt. Sie wissen oft sehr genau, was ihnen gut tut und es gelingt ihnen aber auch nicht immer, das Wissen umzusetzen. Und dann hat mich einfach auch die Frage beschäftigt, warum es uns manchmal so schwer fällt, zur Ruhe zu kommen, obwohl wir es uns wünschen, oder warum reagieren Menschen in bestimmten Situationen mit eben Angst oder Rückzug, Erschöpfung, Überforderung zum Beispiel, obwohl sie rational wissen, dass keine unmittelbare Gefahr besteht. Und je tiefer ich mich dann mit diesen Fragen beschäftigt habe, desto deutlicher wurde mir auch, dass viele Antworten im Nervensystem zu finden sind. Also über Gedanken, Gefühle, Körperempfindung, Verhaltensweisen, die sind alle eben eng mit unserem autonomen Nervensystem verbunden. Und parallel da drin war es aber auch einfach mein eigener Weg. Ich habe mich schon immer sehr für Philosophie interessiert, dann aber eben auch für die Philosophie jetzt zum Beispiel des Buddhismus. Und da ist man ja dann ganz schnell bei der Meditationspraxis. Und diese Selbsterfahrung, diese in der Meditation wirklich einfach im Sitzen und ganz klassisch zum Beispiel mit der Atemmeditation zu beginnen, was dann alles passiert, wenn man sich einfach nur mal auf seinen Atem fokussieren, konzentrieren möchte und dann zu erkennen, was da oben alles abgeht an Gedanken und dann aber auch zu unterscheiden, Gedanken, die einen Bezug haben, aber auch fantastische Konstrukte aus Vergangenheit, Zukunft, dann aber auch, wie ich lenken kann, wohin es mich zieht in meinen Gedanken oder eben auch natürlich Körperempfindung können auch eine Wahrnehmung, Fokus auf sich ziehen in der Meditationspraxis. Das fand ich so beeindruckend, dass ich auch für mich erkannt habe, erstmal in der klassischen Physiotherapie, wo ich einfach die Erfahrung gemacht habe, die Menschen kommen eigentlich zu mir als Therapeutin und wollen, dass ich sie gesund mache mit meiner Praxis. Und das habe ich einfach gemerkt, dass das so überhaupt nicht funktioniert, weil es da einfach auch sie geben sozusagen sich ab an den Arzt oder Therapeut, mach du mal. Und da habe ich einfach wirklich in der Praxis gesehen, dass das bei den Menschen nicht klappt, die da drin stecken blieben. Diejenigen, die aber in eine Reflexion gingen und auch in einer Haltung der Eigenverantwortung, da war viel mehr möglich an Heilung als an denen, die sich praktisch wie von sich wegspalteten weiterhin. Also auch keinen Bezug entwickelten. Also man muss sich schon auf sich einlassen können, mal sich suchen, ich fühle jetzt das oder jenes, aber ist das wirklich fixiert, dieser Schmerz, oder ihn einfach erforschen, dann aber auch solche Sachen, wie ist denn der innere Dialog mit sich selber? Möchte ich wirklich immer nur, dass ich funktioniere? habe ich eher so einen strengen Dialog mit mir, ah Mist, jetzt tut mir das Knie schon wieder weh, oder kann ich meinen inneren Dialog dahin schwenken, dass ich auch so in einen liebevolleren Umgang mit mir komme, so nach dem Motto, ah, hallo Knie, was willst du mir denn gerade sagen? Was ist denn gerade los? Und da konnte ich einfach beobachten, dass es sich wirklich spaltet. Die, die in diese Entwicklung konnten, auch mit sich selber, achtsam in erforschender Haltung, in Bezug zu sich, ihren Gedanken, ihrem Leben zu gehen, da war viel mehr Heilung möglich, als die, die absolut da keinen Schritt auf sich zumachen wollten. Und so ist es so gekommen, dass ich dann mich wirklich auch verabschiedet habe von dieser klassischen Physiotherapie in der Praxis, zum Beispiel mit Rezept und mach du mal, und mich vor allen Dingen dann erstmal in die psychosomatische Ausbildung weiterbegeben habe. Genau.
Genau,
Ja.
Psychosomatik, das ist ein spannendes Stichwort. Da kommen sicher viele Leute und sagen, ja, ich habe Enge oder ich habe Magenweh oder ich habe einfach verschiedene Symptome. Und wie gehst du da vor? Also machst du Psychoedukation? Nimmst du da verschiedene Theorien rein? Was ist so die Theorie, wo du am meisten nutzt, um aufzuklären?
Also, ich bleibe eigentlich in meiner Arbeit mit meinen Klienten. Ich habe ja auch, bin ja auch in einer privaten Praxis immer in so einer Sprache, wo sie sich, wo sie mitkommen, sage ich mal, auch jetzt in der medizinischen Ausdrucksweise. Also, dass sie sich schon, dass sie sich wirklich damit identifizieren können. Aber es braucht natürlich schon Hintergrundinformationen auch für die Klienten. Also zum Beispiel, also auch allein, dass es alles einen Zusammenhang hat, auch erstmal zu erfassen, dass wenn ich eben Angst empfinde, da auch mal reinlauschen kann, ah, was passiert denn da gleichzeitig in meinem Körper? Tatsächlich, da schlägt mein Herz wirklich nicht so ruhig und mein Atem, wenn ich genau gucke, ist aber auch nicht gerade sehr tief, wenn ich in so einer Energie stecken bleibe. Also diese, so für jedermann, auch wenn ich mich aufrege im Stau, mal kurz innehalten und lauschen, was passiert da gerade mit mir? Wie ist der Muskeltonus in meinem Nacken zum Beispiel? Also solche Brücken schlage ich da schon sehr, auch erstmal in eine Selbstbeobachtung zu kommen. Wobei ja die, die zu mir kommen, die haben dann schon langsam eine Ahnung, weil sie in der Regel erstmal so alles ausgeschöpft schon haben, was man so sonst klassischerweise machen lassen kann, und jetzt erkennen, ah, sie müssen jetzt auch irgendwie mal an sich selbst irgendwas verstehen oder so. Ich sage auch immer so gerne, du musst dein Ändern leben. Du musst nicht dein Leben ändern, aber du musst dein Ändern leben. Und da helfe ich praktisch den Menschen in der Regel mit. Und das ist nochmal auch ein Perspektivwechsel, weil viele wollen etwas im Außen ändern, dass es ihnen gut geht. Aber so ist es meistens gar nicht nötig. Es ist alles, das meiste ist eine Sache der Perspektive, wie ich auf das Leben blicke, wie ich etwas interpretiere. Und da liegt die Wahl. Aber auch natürlich zu erkennen, was liegt in meiner Macht und was nicht, finde ich ein sehr, sehr wichtiger Schritt im, oder Schritte im Leben, immer wieder zu prüfen. Also wenn man an was leidet, was jetzt aber nicht in deiner Macht steht, zu ändern, an äußeren Gegebenheiten, dann ist es irgendwann klüger, das auch wirklich einen Weg zu finden, damit zu sein. Also in eine Akzeptanz, weil Leben hat nun mal viele Facetten. Und ja, und deswegen, da helfe ich den Menschen doch meist sehr, auch es in eine Natürlichkeit zu bringen, dass es mal Krisen gibt, dass es mal Leiden gibt und dass auch körperliche Symptome zum Leben gehören, dass wir einfach lebendige Wesen sind, die in Resonanz sind mit ihrem Leben, mit dem eigenen, und dass man vor allen Dingen den Körper nicht als seinen Gegner liest. Das ist die erste Lernaufgabe, den inneren Dialog zu erkennen, weil in unserer Gesellschaft sind wir halt schon sehr leistungsorientiert, und da ist auch oft bei vielen so ein starker innerer Antreiber von Perfektionsstreben, von Leistungsstreben, und sich da wirklich noch mal einen Schritt zurückbegeben und zu fragen, bin ich das wirklich? Ist das auch meins? Oder was treibt mich da an? Es können auch Glaubenssätze von Eltern sein, wie man groß geworden ist. Und die allermeisten haben einfach auch erstmal ein Thema mit der Selbstliebe. Also einfach wirklich, das ist immer so ein Wort, wo man denkt, ja, klar, ich finde mich schon okay. Aber die wahrhaftige Selbstliebe, die ist schon für viele erstmal ein Prozess, weil da gilt es wirklich erstmal auch für sich, auch in eine liebevolle Akzeptanz zu kommen, auch mit seinen eigenen Prägungen, Grenzen und seinen Schritten, die halt zur Zeit immer, also früher rückblickend möglich waren oder jetzt halt achtsam vielleicht noch gegangen werden können. Das finde ich das Wichtigste. Wir sind ja oft sehr wohlwollend mit anderen. Also wenn die beste Freundin kommt und sagt, oh, schon wieder habe ich das nicht geschafft oder so, dann sind wir ja oft sehr lieb. Ah ja, komm, probier es noch mal nächstes Mal. Und mit uns selber, wenn wir uns mal zuhören in den Gedanken, ist da viel mehr Härte. Und allein das gilt es auch zu erkennen und umzuwandeln, weil dann kommt auch in unserem ganzen System, im vegetativen System, ist es ein Riesenunterschied, ob ich mich schelte oder ob ich mich auch frage mal, ah, jetzt, was war denn, dass ich da so und so reagiert habe? Ah ja, okay, jetzt gucke ich mal, was mir gut tut, was ist mein Bedürfnis gewesen, was vielleicht nicht erfüllt wurde und wie kann ich mir jetzt selber gut tun, dass es mir vielleicht weiterhin gelingt, dahin zu gelangen, wo ich eigentlich hin möchte in meinem Sein. Und das meine ich vor allen Dingen innerlich, dieses Sein in der Haltung auch für sich selber, sich selbst gegenüber, aber eben auch anderen gegenüber, weil da entstehen die meisten Probleme im Leben. Und ich finde es einfach vor allen Dingen dieses, ja, dieses Unterscheiden, wo kann ich Einfluss nehmen und wo nicht. Und das ist halt dieses Große, wo wir manchmal nicht Einfluss nehmen können, daran auch nicht zu zerbrechen oder im Leiden oder auch in diese Opferrolle verharren zu bleiben, ja.
Ich muss auf deinen Hintergrund sprechen kommen. Mich hat das damals fasziniert. Du hast mir gesagt, dass du schon, glaube ich, 20 Jahre unterwegs bist. So auch als Expertin
Genau.
Nervensystemsomatik. Ja, ich finde, es war ja schon eher eine Pionierarbeit damals, kann ich mir vorstellen. Wo hast du gelernt? Was hast du vor allem gelernt? Vielleicht
Also
kannst
gut,
du.
die ganzen 3 Jahre, 6 Semester Physiotherapie hatte ich einfach eine sehr, sehr, sehr gute Ausbildung mit schon viel, viel Psychosomatik. Da waren intensive, zum Beispiel Feldenkrais, Arbeiten. Wir hatten natürlich auch Psychologie. Wir hatten aber auch natürlich die ganze psychiatrische Spektrum, auch als Arztfach, aber auch in Praktikas erfahren. Und mich hat einfach schon ganz früh fasziniert, dass eben Körper und Psyche nicht getrennt voneinander funktionieren. In der Praxis eben immer wieder Menschen getroffen mit Beschwerden, für die sich eben medizinisch keine ausreichende Erklärung finden ließ. Und gleichzeitig eben auch Menschen, deren körperliche Symptome offensichtlich mit Belastung, Stress oder ungelösten Konflikten zusammenhingen. Und die Psychosomatik betrachtet eben ja den Menschen nicht als Summe einzelner Organe, sondern einfach als Einheit von Körper, Geist und sozialem Umfeld. Und dann habe ich eben in meinen ersten Jahren nach dem Staatsexamen in der Physiotherapie mich weiter eben nochmal, damals noch eben im Diplombereich, das ist ja eben schon länger alles her, weitergebildet in der Psychosomatik, aber natürlich auch selber die ganzen Erfahrungen der Meditation, des MBSR, des Achtsamkeitstraining, diese Ausbildung gemacht, natürlich auch selber erstmal gelebt. Das ist immer der wichtigste begleitende Schritt, also dass dieser ganzheitliche Blick einfach auf meine eigenen Haltung immer mehr entsprach. Und mich hat einfach auch beeindruckt, wie präzise der Körper oft das ausdrückt, wofür Worte fehlen, sodass der Körper wie so ein Sprachrohr innerer Prozesse wird. Also geht es gar nicht darum, Symptome zu psychologisieren oder zu behaupten, das bildet man sich nur ein, sondern eben diese realen Symptome mit der Frage eben zu beantworten auch oder zu suchen, welche Geschichte erzählt uns der Körper. Und all dieses Achtsamkeitstraining, MBSR, Meditation, aber auch klassische Entspannungstechniken wie autogenes Training, PMR war ja alles in meiner Ausbildung enthalten, auch vor allen Dingen der Atem. bieteten einfach da einen wertvollen Zugang, also Menschen zu helfen, wieder in Kontakt mit dem Körper zu kommen. Was ich als am meisten eben gemerkt habe in der Arbeit, das Wichtigste ist, den Menschen gar nicht die Überschrift zu sagen, was man jetzt macht, sondern sie einfach in das Tun einzuladen. Weil bei ganz vielen Menschen gehen Schubladen auf, wenn ich jetzt sage, wir gehen jetzt mal in einen Bereich der Meditationspraxis, dann kommen irgendwelche Vorstellungen, dann kommt wie eine Blockade. Wenn ich aber einfach in meine Arbeit gehe, dann ist da viel, viel mehr Raum und Offenheit für erstmal das Erfahren, sich darauf einzulassen. Also, und so kam ich natürlich auch zu meiner Referententätigkeit, seit 2007. Da, also der Deutsche Turnerbund, der hat ja verschiedene, auch noch andere Verbände, immer bundeslandabhängig, wie jetzt STB wäre jetzt in der Schwäbische Turnerbund, die natürlich alle im Übungsleiterspektrum Fort- und Ausbildung bieten für all diese Kurs- und Übungsleiter, die eben in den Vereinen also sehr, sehr wertvolle Arbeit machen. Da ist ja in unserem Land jetzt in Deutschland ja sehr viel noch aktives Engagement da, wo man wirklich alle Menschen so abholt oder auch Familien, wo man auch sagen kann, ja, da können sie sich das auch noch leisten sozusagen, weil es einfach im Verein auch eine andere finanzielle und anderes finanzielles Engagement ist als, sage ich mal, vielleicht in einem teureren Studio. Und da habe ich mich dann, da hat es so angefangen, dass ich da dann so Schritt für Schritt das immer mehr ausbauen konnte und wirklich diejenige war, die das Ganze, auch das MBSR, die Meditation, die ganzen Ausbildung, Entspannungstechniken dort nach und nach eingeführt und eigentlich auch sich verbreitet habe dort im deutschlandweit inzwischen, muss ich sagen, ja. Da bin ich sehr froh, weil am Anfang waren die da dafür erstmal gar nicht so offen, weil sie einfach so klassische Aus- und Fortbildung hatten, wie jetzt Rückentrainer, Wirbelsäulengymnastik, aber selbst in diese Ausbildung, die ich ja durchaus auch gebe, kommt natürlich dieses ganzheitliche, den Blick unbedingt mit rein, weil es jetzt eben nicht nur um Kräftigung, Dehnung oder so geht oder Mobilisation, Stabilisation, sondern eben auch über Atem, also wahrnehmen lassen, ein offenes Gewahrsein für Körperempfindungen, weil da sind die Schnittstellen ganz klar auch gegeben, sodass heute auch keine Ausbildung mehr oder Fortbildung in dem Bereich ohne diesen ganzheitlichen Blick auch gelehrt wird, was ich natürlich sehr, sehr überzeugend finde und auch genauso selber natürlich da unterrichte. Ja, genau, so bin ich da reingewachsen. Und tatsächlich, dann habe ich ja auch ein Buch geschrieben, 2013, dieses Vademecum der Achtsamkeit. Da habe ich mit dem Co-Autor, also hatte selber so ein paar aus der positiven Psychologie herausgefilterten Achtsamkeitsreisen geschrieben. Die habe ich eigentlich immer nur für mich selber geschrieben. Und bis es dann irgendwann hieß, ja, Mireille, wo hast du das her? Da habe ich gedacht, ja, habe ich selber mir formuliert, niedergeschrieben. Das war alles noch vor, natürlich auch ein bisschen noch vor der Internetzeit, vor dem ChatGPT sowieso. Und genau, und so ist dieses Buch entstanden. Und der Co-Autor, der eben da in der Philosophie tätig war, hat dann eben mehr so diese Hintergründe zum Achtsamkeit, zu seinen Wurzeln, zu den Bausteinen davon geschrieben. Was ich auch in seiner Ästhetik einfach sehr schön finde, das Buch, weil zu jeder Reise, also jede Achtsamkeitsreise, ist da auch so ein Bild, das eben auch nochmal wirkt, also weil es in der Symbolkraft passend zur Geschichte eben so dargestellt ist. Und es sind eben, positive Psychologie meint eben, dass es alles Bilder assoziiert werden, mit denen wir alle was anfangen können. Also die sind nicht abstrakt und auch nicht irgendwie spirituell fern oder so, sondern das kann eine du bist auf einer Reise und gehst durch einen Ort, der dich einfach inspiriert, mediterran, mit Bougainville, mit Kopfsteinpflaster, mit alten Fassaden. Und da geht es ja nur darum, wie gehe ich da durch? Was nehme ich alles wahr? Und im Urlaub sind wir ja oft mit ganz anderen Sinnen offen. Und eigentlich geht es darum, in der Achtsamkeit immer in jedem Moment sich in dieses Jetzt und Hier versuchen zu bringen und da in dem Moment diese ganze Fülle zu erleben, die das Leben so bietet. Und das ist auch was, wo ich eben erkannt habe, dass das den Menschen sehr hilft zu erkennen, dass sie manchmal da, wo sie sind, gar nicht sind, weil sie ihre Gedanken auch gar nicht erkennen oder kanalisieren. Aber wenn ich wirklich da bin, wo ich bin, dann gibt es jetzt auch nichts Wichtigeres als da, wo ich bin. Jetzt bin ich mit dir hier im Gespräch, liebe Melanie, und dann ist alles andere auch jetzt nicht wichtig. Und da drin ist dann eben diese ganze Fülle zu erleben, auch sein eigenes Lebendigsein. Und diese digitale Welt verführt natürlich ein bisschen, uns mehr darzustellen im Leben, als wirklich dort zu sein, wo wir in unserer ganzen ganzheitlichen Fülle uns eigentlich einlassen können, ins Hier und Jetzt.
Genau,
und
aber
so
die
ist in diesem Buch, ja, genau, genau.
Volle Präsenz ist schon noch,
ja.
Das ist schon noch spannend. Ich habe eben gerade im Wochenende, oder vorher erzählt, ist auch um das gegangen und gemerkt, was passiert, wenn man auch wirklich im Prozess geht von Präsenz, dass dann eben auch die Sinne aufgehen. Also plötzlich siehst du besser, hörst besser. Also ja, wie oft sind wir nicht präsent? Ja.
Aber es ist, gell, Melanie, eben wie so ein Achtsamkeitsmuskel, den darf man, Schrägstrich, muss man auch trainieren, dass er seine Wirkung entfalten kann. Es ist was, wo ich mich auch immer wieder einlassen darf auf dieses Jetzt und Hier und was da drin alles zu entdecken ist. Das finde ich schon auch, das ist schon ein Weg, ein Prozess. Und dann muss ich sagen, ich finde es auch so eben, ich sage auch manchmal so in meinen Seminaren, sage ich, ja, also ich habe keine Probleme, aber ich habe Lernaufgaben. Da ist allein mein innerer Dialog schon ein anderer, weil Probleme hört sich gleich anders an oder schwer oder etwas, was man wegkriegen möchte. Wenn ich aber sage, ich habe eine Lernaufgabe, dann klingt da drin auch an, dass ich sehr wohl weiß, dieses, in Klammer, Problem, was da ist, hat was mit mir zu tun. Weil Probleme sind ja nicht universell, sondern individuell. Und allein solche Kleinigkeiten können mords was verändern in seinem Bewusstsein. Aber da sind wir ja auch wieder. Wir brauchen ein Bewusstsein. Und das kann immer nur im Jetzt und Hier stattfinden. Und eben diese vielen Sinne, die wir haben können, auch eben achtsames Essen. Also es ist ja, wenn ich esse, dann esse ich. Und dann bin ich mit dem, oder entweder alleine oder mit dem gegenüber, der da ist, aber nicht noch mit einem dritten Medium, sage ich jetzt mal, das irgendwie, das, da wird man ja nichts und niemand gerecht und nimmt sich eigentlich so viel. Das finde ich immer sehr schade, auch wenn sich's ein bisschen old school anhört. Aber ich glaube, die meisten spüren intuitiv, dass irgendwie so, dass es nicht sein kann in dieser Reizflut. Und da zeigt sich eben in unserem Nervensystem, dass irgendwas in Dysbalance ist, weil viele kommen auch zu mir und sagen, also eigentlich ist alles gut, aber ihr System spricht eben so, dass eigentlich überhaupt nicht alles gut ist. Und da braucht es echt nochmal eine Menge Erkenntnis oder also Einladung zum Perspektivwechsel, wo sie dann schlichtweg mal tun dürfen. So was ganz Einfaches wie einfach mal 3 Atemzüge den Ausatem verlängern. Und damit ja auch schon einen kleinen Impuls an den Ausgleich ins vegetative Nervensystem zu geben.
Da kommt gerade meine Frage,
ja, also,
jetzt natürlich auch mit dem psychologischen Hintergrund. Ist denn da nicht eher einfach Ursache oder Symptom, besser gesagt Symptombekämpfung in Anführungs- und Schlusszeichen? Wenn ich kann natürlich Einfluss nehmen auf mein autonomes Nervensystem, eben mit der Übung, die du jetzt erzählt hast. Ich tue doppelt oder dreifach so lange ausatmen. Aber darunter liegende Probleme, die vielleicht auch mit der Kindheit zu tun hat oder mit unseren Prägungen oder mit irgendwelchen Dissonanzen, ist ja dann damit nicht gerade gelöst.
Ja, das ist tatsächlich eine wichtige oder auch wirklich berechtigte Frage. Also die Nervensystemregulation, die kann tatsächlich einfach erstmal symptomatisch eingesetzt werden. Also wenn jemand beispielsweise unter innerer Unruhe, Schlafproblem oder Stress leidet, können schon Atemübungen, Yoga, Meditation oft relativ schnell eine Erleichterung verschaffen. Aber daran sollte man eben nicht stehen bleiben. Aber ich sehe eben, dass die Nervensystemregulation auch eher als Grundlage denn als Endziel? Weil ein reguliertes Nervensystem schafft überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass tiefere Prozesse stattfinden können. Weil wenn ein Mensch permanent im Alarmzustand ist, hat er oft nur einen sehr begrenzten Zugang zu Reflexion, zu Selbsterkenntnis oder Veränderungen, weil das Nervensystem dann schlichtweg mit Überleben beschäftigt ist. Und Regulation bedeutet dann deshalb nicht, dass wir Symptome wegdrücken, aber sie schaffen halt einen inneren Raum, in dem wir den eigentlichen Ursachen erst begegnen können. Also ich finde, ein Bild ist ein schönes, so ein aufgewühlter See. Solange die Wasseroberfläche von starken Wellen bewegt wird, können wir eben nicht erkennen, was sich darunter befindet. Beruhigt sich das Wasser, wird der Blick wieder klarer oder kann klarer werden. Und im Sinne ist eben diese Nervensystemregulation weder eine reine Symptombehandlung noch die Lösung, aber sie ist Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung und Heilung. Und deswegen ist sie für mich schlichtweg nicht verhandelbar. Ja.
Du bist ja auch schon lange mit dem Vagusnerv unterwegs.
Ja.
Und da so ein bisschen meine Frage, warum denkst du, ist der in den letzten Jahren so populär geworden?
Also der Vagusnerv ist ja vom lateinischen Nervus vagus, der Vagabund, weil er eben der längste Hirnnerv unseres Körpers ist. Also wir haben 12 und der 10. ist eben der Nervus vagus und er ist eben ein zentraler Bestandteil des parasympathischen Nervensystems. Also der verbindet das Gehirn mit sehr, sehr vielen Organen, zum Beispiel im Herz, Lunge, Verdauungstrakt und spielt eben eine ganz, ganz wichtige Rolle bei unserer Regeneration, Erholung, aber eben auch bei unserer sozialen Verbundenheit und der inneren Sicherheit, also dem Gefühl für innere Sicherheit. Ein wichtiger Begriff ist hier die Polyvagaltheorie, die von dem amerikanischen Neurowissenschaftler Stephen Porges entwickelt wurde, die einfach das Verständnis, ein erweitertes Verständnis des autonomen Nervensystems darstellt, weil früher sprach man oft von zwei Zuständen, also der Sympathikus, Kampf oder Flucht, Fight or Flight, oder eben Parasympathikus mit Ruhe- und Erholungsaufgaben. In der Polyvagaltheorie beschreibt eben Porges nochmal differenzierter drei grundlegende Zustände. Vom Vagus gibt es einen bauchwärts gelegenen, sogenannten ventralen Ast, der mehr für Sicherheit und Verbundenheit steht. Das heißt, wenn wir uns sicher fühlen, sind wir offene Menschen, präsent, kreativ und auch kontaktfähig. Wir können lernen, reflektieren, zuhören und auch mit anderen Menschen in Beziehung treten. Und dieser Zustand ist auch für viele Aspekte des Yoga oder auch in der Meditation besonders förderlich. In der sympathischen Aktivierung, also Kampf oder Flucht, mobilisiert der Körper bei wahrgenommener Gefahr eben Energie. Das zeigt sich in einem weit schnelleren Herzschlag, Muskelspannung steigt, in Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft nehmen zu. Und eben der dorsale Vagusast, also mehr rückwärts gelegene, der ist eben in der Bedeutung in der Erstarrung und im Rückzug in der Symptomdarstellung. Also das heißt, wenn weder Kampf noch Flucht möglich erscheinen, dann kann das System in einen Schutzmodus der Immobilisierung gehen. Und Menschen berichten in dem Zustand oft von Erschöpfung, auch Müdigkeit, Leere, Gefühllosigkeit oder Rückzug. Und in den zentralen Gedanken dieser Polyvagaltheorie, da geht es eben darum, dass unser Nervensystem permanent, ständig, unbewusst bewertet, ob wir sicher sind oder nicht. Und diese unbewusste Wahrnehmung bezeichnet eben Porges als Neurozeption. Und viele Reaktionen, die wir als psychische Probleme betrachten, sind zunächst vielleicht einfach mal intelligente Schutzstrategien des Nervensystems, was den Blick eben auch auf uns selbst und auch auf andere Menschen verändert. Aber da haben wir dann eben auch die Möglichkeit anzusetzen in dieser differenzierten Erkenntnis, so dass wir auch eben in diesem, uns auch klar, gerade in der Traumaforschung, wenn ein Trauma natürlich nicht aufgelöst ist, dann kann jemand einfach in einer starken dorsalen Vagusdominanz stecken bleiben. Und da braucht es eben auch um da wieder rauszukommen, immer einen gewissen Weg über eine sympathische Aktivierung, wo wir wieder eben selbst im Yoga zum Beispiel oder im achtsamen Bewegungsangeboten durchaus einen Weg haben, um wieder den ventralen Vagusast auch wieder in Verbindung zu bringen, der ja schon aktiv ist, wenn wir uns wohlfühlen, mit jemand unterhalten uns oder Gesellschaftsspiele machen. Also ganz banale Sachen. Das ist manchen gar nicht klar, wo überall unser Nervensystem schlichtweg stimuliert wird. Also auch wenn ich mit jemand koche, spazieren gehe und wie ich mich dann wahrnehme und fühle. Also diese Dinge sind da alle banal, aber doch absolut regulativ für unser Nervensystem.
Ja, wenn man gehört so viel, weißt du, zum Beispiel Zungen raus haben oder irgendwie an den Ohrmuscheln Druck geben. Was haltest du davon? Also sind das Praktiken, wo du mitgibst? Oder findest du, ist jetzt irgendwie vielleicht auch eher Mythos oder Trend?
Also, weil man muss ja unterscheiden, wenn man mit dem Vagus arbeitet im therapeutischen Kontext oder eben im nicht-therapeutischen Kontext. Ich bilde ja auch viele Menschen auf, die einfach Übungsleiter sind. Das heißt, die haben Gruppen und die sind nicht Therapeuten. Also ist da praktisch eine Fortausbildung, die das nicht-therapeutische Spektrum sozusagen abdeckt. Und da ist eben wichtig zu unterscheiden. Also wir reden ja von 12 Hirnnerven und der Nervus vagus ist einer davon, wie wir schon hörten, der 10., der sich eben sehr weit verzweigt. Da aber in ihrem Ursprungsnerven Zellkerngebiet im Hirnstamm alle 12 Hirnnerven sehr, sehr eng beieinander liegen, wie gesagt im Hirnstamm, dem entwicklungsgeschichtlich ältesten Teil unseres Gehirns, geht man eben davon aus, wenn ich all die anderen nah im Ursprungsnervenzellkerngebiet liegenden Hirnnerven stimuliere, aktiviere, erreiche ich indirekt auch den Nervus vagus. Und so macht es schon Sinn, dass ich all die anderen, die eben für die Augenbewegung, Mundmotorik, aber teilweise auch motorisch für die seitlichen Halsmuskeln, alle anderen Hirnnerven bleiben ja nur im Kopf- und Halsgebiet. Nur der Vagus zieht so weit. Und deswegen gibt es dort all diese anderen Übungen, die indirekt auch den Vagus, also das parasympathische regulativ erreichen soll. Und von daher halte ich die schon für sinnvoll. Man merkt es ja auch Kieferbewegung. Viele haben ja auch zum Beispiel dieses nächtliche Zähnepressen, Knirschen ist ja auch so typisch symptomatisch. Da kann ich ja einerseits sagen, ja komisch, ich schlafe doch und ich fühle mich sicher und alles ist gut. Und trotzdem wird in diesem nächtlichen Kieferpressen, Knirschen ja etwas wohl versucht zu regulieren oder ist eben überhaupt nicht entspannt. Und wenn ich da natürlich über die angrenzenden Hirnnerven arbeite, dann ist das schon sinnvoll. Und vor allen Dingen da bin ich im sicheren Bereich, weil ich nicht direkt im Vagus arbeite, sondern indirekt. Und da finde ich sehr, sehr viele Übungen sehr, sehr wichtig, eben auch von manchen, wie du sagst, Massagepunkten, alle also auch im Kiefer-, Augenbereich, bis eben zu Übungen, die da in die motorische Beweglichkeit von Zähnen und so weiter gehen, also Kiefer. Und man merkt ja, wenn man diese Übung macht, zum Beispiel nur den Unterkiefer in aller Langsamkeit mal nach rechts und links verschieben, wenn man in Rückenlage zum Beispiel liegt, dann kommt bei ganz vielen ganz schnell ein Gähnimpuls. Also sie müssen gähnen. Und da zeigt sich schon ganz schnell, dass eben der parasympathische Anteil anspringt. Und von daher, ich finde es immer nur ein bisschen besorgniserregend, wenn die Angebote auch natürlich viel im Internet nicht wissen, was sie tun und warum. Also dann habe ich schon auch Mühe, aber das ist jetzt halt eine Wahnsinnswelle. Aber man muss schon wissen, was man tut und warum und wie man es auch begleitet. Und therapeutisch kann man natürlich auch über verschiedene Kontakte oder auch eben, es geht ja auch um so eine Positionierung, wenn man jetzt direkt mit dem Vagus arbeitet, auch zum Beispiel psychosomatisch ist ja auch sehr vulnerabel der Gebiet des Beckenbodens, auch der Sexualität. Wenn man da natürlich in diese Areale mitgeht, da sozusagen Entspannung durch Positionierung, um auch wirklich mal, man kann ja zum Beispiel nicht nur eine Harninkontinenz haben durch einen insuffizienten Beckenboden, sondern auch durch einen vollkommen hypertonen. Weil wenn der Beckenboden nicht schwingt, sondern immer in der Dauerspannung ist, dann gibt es auch den Punkt, wo die Blase irgendwann einfach überläuft und man Inkontinenz wahrnimmt, also unwillkürlichen Harnfluss. Aber man hat keinen insuffizienten Beckenboden, der nicht mehr hält, sondern er ist einfach im Dauertonus. Und das haben interessanterweise gerade sehr viele junge Frauen. Und da muss man noch mal ganz anders arbeiten. Aber ich von daher, um die Frage noch mal auf den Punkt zu bringen, eben diese Ohren oder Druckpunkte im Schläfen, das ist alles angrenzende Hirnnerven und von daher schon im Thema passend. Nur ich hoffe, dass die dann auch wissen, warum sie was tun.
Genau, du bist ja auch Dozentin, Referentin im 100-Stunden-Yoga-Teacher-Training, das ich nächstes Jahr anbiete. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber, weil du dann
Und
ganz
ich mich
viel,
erst.
weil du dann ganz viel auch von deiner langjährigen Erfahrung und von deinem riesen Wissen kannst teilen, mit eben teilweise Yoga-Lehrerinnen oder auch Coaches oder auch PsychologInnen. Also von dem her freue ich mich da schon sehr drauf. Und ich glaube, so, wir werden alle noch viel können mehr besser darüber erfahren. Weil es ist schon ein Wahnsinn, was ja, zum Teil da eben in die Welt rausgetragen wird. Und ich denke, das ist wichtig, oder, dass man da wie kann abstrahieren kann. Wie spürt, was ist Mythos, was habe ich irgendwo, was ist wirklich auch effizienzbasiert, was kannst du mit gutem Gewissen auch uns weitergeben? Also da freue ich mich sehr drauf.
Ich mich auch, Melanie, sehr. Aber auch eben, da bin ich ganz überzeugt, also auch gerade dein Hintergrund. Ich habe dich ja eben in der Yin-Yoga-Teacher-Training-Ausbildung kennenlernen dürfen. Und diese Verbindung von dir, von also einfach Persönlichkeit und vollständiger Authentizität, also du verkörperst sowas von das, was du lehrst, zu sein und dann dein auch Psychologie-Hintergrund und diese vielen, vielen Erfahrungen auch im Yoga. Also das ist absolut für mich überzeugend gewesen, weil ich finde auch immer wichtig, selbst wenn man selber lehrt, ich lerne nie aus, ich möchte auch immer weiter lernen. Aber das war echt für mich auch ein Geschenk, weil das empfinde ich jetzt nicht immer, wenn ich mich weiterbilde, dass ich so begeistert bin von der menschlichen Seite der Referentin jetzt in deinem Fall und dann auch in der Verbindung mit dem Fachlichen. Also das hat mich selber sehr begeistert. Ich empfehle gerade ständig allen, zumindest mal bei dir, was auch immer, zu buchen, Yin-Yoga oder die ganze Ausbildung zum Yoga-Lehrer.
Danke, danke,
Ja,
danke. Das ist
gern.
schön. Danke dir. Ja, vielleicht so zum Schluss kannst du uns noch irgendetwas verraten aus dem Yoga. Vielleicht auch etwas, was du selber jetzt durch deine Yoga-Praxis entdeckt hast, was jetzt den Vagusnerv stimuliert oder eben reguliert.
Also im Yoga, also einmal wirklich auch ganz klassisch ist ja auch immer, dass der oder kann man so gezielt auch mit dem Atem arbeiten, wie gerade schon erwähnt. Also allein die verlängerte Ausatmung fördert eben parasympathische Aktivität und signalisiert dem Nervensystem Sicherheit, was ja oft mal im Yoga auch mit den entsprechenden Asanas verbunden wird oder dem Halten und allein dem Wahrnehmen des Atems, allein dahin die Aufmerksamkeit zu richten. Aber auch zum Beispiel so dieses Summen oder Brahmari, Pranayama, dieses sanfte Summen beim Ausatmen, diese Vibrationen, die erzeugt werden, die eben auch beruhigend wirken können. Da sind wir ja auch in dem Bereich der angrenzenden Hirnnerven, ja, der ganzen Mund, Rachen, Zunge und so weiter. Und eben auch schon wenige Minuten bewusstes Summen lässt einen wirklich oder lässt viele Menschen schon als entspannendes Werkzeug wahrnehmen. Aber zum Beispiel auch allein diese sanften Vorbeugen im Yoga, auch allein in der Kindhaltung, die ja auch so ein bisschen einen Rückzug, eine Innenschau symbolisieren, loslassen von Spannung ist da auch schon drin. Also auch dieses im Vagustraining eben Entspannung durch Positionierung und das eben länger haltende ist da auch passend, weil in diesem Entspannung, durch Positionierung entscheidet man eben Relax von Release. Also zum Beispiel in der progressiven Muskelrelaxation, da spanne ich an und lass wieder los, bewusst, und nehme wahr, ja, der Muskel lässt los. Also so in diese Relax-Einladung. Im Release bleibe ich aber viel, viel längere, mehrere Minuten, was ja auch im Yoga eben durchaus eingeladen wird, in einer Position. Und in diesem Release hat das Nervensystem eine Weile Zeit, in dem Regulativ, dieses Hin und Her des Nervensystems, diese Entspannung zu bewirken. Wichtig ist, dass der Teilnehmende in seiner Geisteshaltung im Jetzt und Hier und bei seinen Empfindungen bleibt. Aber da geht es jetzt auch nicht darum, Morddruck aufzubauen, sondern ihn immer wieder sprachlich einzuladen. Also zum Beispiel zu merken, wenn man gedanklich abgeschweift ist, bleibt nochmal bei dem Atem, bei der Einladung loszulassen. Und so in die letzte kleine Phase immer wieder. Da braucht's halt auch eine sehr schöne sprachliche Begleitung von den Lehrerinnen, die da eben auch wichtig ist. Ja, so, das ist auch sowas eben. Oder dieses Yoga Nidra, das verbindet ja auch Körperwahrnehmung, Atem, Bewusstsein, tiefe Entspannung und eben aber auch Meditationsangebote, eben Kontakt der Füße zum Boden, Unterstützung von Stuhl, Matte, angenehme Körperempfindung, die einfach auch das Gefühl von Sicherheit, Orientierung bieten, aber eben auch tatsächlich einfach die soziale Verbundenheit in einer Gemeinschaft, in einem Kurs zusammen, weil auch ein freundlicher Blickkontakt, ein gemeinsames Singen, wie zum Beispiel Mantra singen, aber auch mal lachen, aber auch Mitgefühl, wenn man sich zum Beispiel in einem anschließenden Austausch einer Yoga-Gruppe ausspricht zum Beispiel. Auch das sind die stärksten Regulatoren für unser Nervensystem. Also echte Begegnung. Und da bin ich eher ein absoluter Verfechter von, dass es eben, wir brauchen als Menschen das echte soziale Miteinander. Wir können schon mal den Bildschirm, aber er ersetzt uns nicht dazu. Da bin ich ganz, ganz überzeugt von. Und deswegen ist auch gerade für mich sehr zu beobachten, die Menschen wollen auch wieder in die Gemeinschaft, weil das andere, da fehlt zu viel.
Ja.
Nur Bildschirm. Mhm.
Ja, danke.
Also eben der Vagusnerv, also der wird eben nicht nur durch Techniken beeinflusst, er reagiert eben auch auf Beziehung, Verbundenheit und das Gefühl, willkommen und sicher zu sein. Und das ist eben auch das Schöne in diesen ganzen auch Yoga-Kursen angeboten, was man ja selbst in einer Ausfortbildung merkt, dieses, wie man am Anfang zusammenkommt und wie ein Kurs am Ende auseinandergeht. Da ist ja so viel Leben drin. Und das ist ja so schön. Ja, genau.
Ja, das ist schön.
So, da ist für mich auch die Verbindung.
Ja. Ja, danke, dass du da den Bogen gespannt hast und auch, dass wir da Einblicke bekommen haben in deine Expertise und in deine Welt. Und wie kann man dich finden? Wo bist du überall präsent?
Also ich habe ja einen Vornamen, den es kaum noch mal gibt. Ich heiße Anne Mireille, also Anne-Mireille. Das ist so meine französische Wurzel. Der ist schon mal ein Merkmal für sich. Ich bin jetzt tatsächlich, ich habe eine eigene Webseite. Genau, allein mit meinem Namen findet man die, aber sie heißt eben auch bewusstseinskultur.care. Über deine findet man mich ja auch, weil ich jetzt in dieser 100 Stunden Yoga-Lehrer-Ausbildung ein Modul eben mit begleite, worüber ich mich auch sehr freue. Genau, da findet man mich jetzt tatsächlich ausschließlich, weil ich tatsächlich in den anderen, ich bin ja Jahrgang 70 und eben noch so ganz ohne groß geworden und ja, und im Moment würde ich auch sagen, ich lasse es jetzt mal so bestehen, mich in meiner Internetwelt so, das ist gut so.
Ja. Ja, herzlichen Dank an Mireille und alles, alles Gute für dich und ich freue mich bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch, liebe Melanie. Tschüss.
Herzlichen Dank dir fürs Zuhören. Danke Michael Krümins für die Gitarrenmusik und danke Anne Mireille fürs Interview. Bis zur nächsten Shanti Shanti Podcast-Folge. Namaste.